NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Ronald Pofalla vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Was weiß der Geheimdienstkoordinator über die NSA-Spionageaktivitäten? Dazu auch unser Kommentar. Wir berichten außerdem über das schwere Zugunglück in der Nähe von Santiago de Compostela, bei dem 80 Menschen starben. Der Springer Verlag verkauft das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost sowie etliche Zeitschriften an die Funke Mediengruppe und der IFO Geschäftsklimaindex mit guten Daten. Zunächst aber nach Berlin. Dort tagte wieder das Parlamentarische Kontrollgremium, um mehr Klarheit über die umfangreichen Ausspähaktionen durch den US-Geheimdienst NSA zu bekommen. Was wusste die Bundesregierung? Darüber sollte heute Ronald Pofalla, der Kanzleramtsminister und Geheimdienstkoordinator, Auskunft geben. Dietmar Riemer über den Tag im Parlamentarischen Kontrollgremium und die Reaktion des Vorsitzenden Thomas Oppermann von der SPD.
Ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung aufgrund der Berichterstattung vom Wochenende sich schon bemüht, die Fragen zu beantworten.
Anerkennt der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, der SPD-Abgeordnete Thomas Oppermann. Aber es geht ja nicht nur ums Bemühen, sondern darum, was dann tatsächlich erreicht wurde und noch wird. Und das war dann doch wohl überwiegend enttäuschend, zumindest für Oppermann.
Leider haben die Nachrichtendienste, Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst immer noch keinerlei Kenntnis von der möglichen Tätigkeit, Spionagetätigkeit von US-Geheimdiensten auf deutschem Boden. Man hat darüber keine Erkenntnisse und deshalb stehen wir im Grunde genommen, sind wir keinen Schritt weitergekommen in dieser Frage.
Und müssen im August deshalb noch zweimal tagen. Denn auch zu diesem Aspekt der Angelegenheit erfuhren die Abgeordneten nach Ansicht des Vorsitzenden der PKGR Oppermann nichts Neues.
Wir wissen immer noch nicht, was die Bundesregierung wann wusste. Es gibt natürlich eine Reihe von Indizien, dass die Bundesregierung über NSA und über das Ausforschungsprogramm Millionen deutscher Staatsbürger mehr und früher gewusst hat, als sie bisher eingeräumt hat. Das ist für mich nicht ausgeräumt, aber wir können es auch noch nicht beweisen.
Der Chef des Bundeskanzleramtes, Pofalla, CDU, auf den sich das Interesse heute in besonderer Weise konzentrierte, war mit dem Verlauf der Sitzung recht zufrieden und stellte den deutschen Nachrichtendiensten anschließend ein Zeugnis aus.
Die deutschen Nachrichtendienste arbeiten nach Recht und Gesetz.
Und hielten sich im Übrigen zu 100% an die Bestimmungen des deutschen Datenschutzes. Die in der Presse zu lesende Behauptung, der Chef des Bundesnachrichtendienstes Schindler habe den Amerikanern gegenüber eine laxere Handhabung des deutschen Datenschutzes augenzwinkernd in Aussicht gestellt, ist für Pofalla jetzt aus der Welt.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes hat mir gegenüber in einer schriftlichen Erklärung erklärt, dass diese Behauptungen falsch sind. Ich habe keinen Anlass, an dieser Behauptung und an dieser Erklärung des BND-Präsidenten zu zweifeln.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion Grosse Brömer teilte im Übrigen mit, dass nach der Sitzung nun auch zweifelsfrei geklärt sei, dass es tatsächlich zwei PRISM-Programme gebe, und zwar eines für den Einsatz der NSA in Europa und ein zweites rein militärisches zum Schutz der alliierten Soldaten in Afghanistan. Nach Ende der Sitzung sind nun weiterhin zwei Fragen offen. Erstens, was wusste wann die Bundesregierung? Und zweitens, in welchem Umfang hat die NSA tatsächlich deutsche Bürger massenhaft ausgespäht?
Das also sind die beiden Kernfragen in der PRISM-Affäre. Ob sie je ausreichend beantwortet werden können, das ist zurzeit mehr als fraglich, zumal sich die Republik ja im Wahlkampf befindet. Volker Schaffranke kommentiert.
Wissen wir jetzt mehr? Ein bisschen vielleicht. Sind wir auch klüger geworden? Ja. Die deutschen Nachrichtendienste arbeiten auf der Grundlage unserer Verfassung. Sie halten sich an Recht und Gesetz, schützen unsere Sicherheit. Dabei nutzen sie unsere persönlichen Daten nur im Rahmen der datenschutzrechtlichen Grundlagen. Sie bewegen sich also in dem schwierigen Spagat zwischen Sicherheit und Transparenz. Diese klare Feststellung von Kanzleramtschef und Geheimdienstkoordinator Ronald Pofalla war wichtig. Denn seit die Meldungen über PRISM 2 und einem US-Superspähprogramm durch die Öffentlichkeit geisterten, wollte sich keiner auf die Aussage verlassen, dass X-Keyscore ausschließlich testweise von den deutschen Verfassungsschützern genutzt wird. Wir wissen auch, dass unsere Geheimdienste Daten an die USA geliefert haben, weil es um zwei entführte Deutsche ging. Einer von ihnen ist mittlerweile frei, der andere offenbar immer noch in den Händen von Kidnappern. Mehr durfte der Geheimdienstkoordinator Pofalla dazu öffentlich nicht sagen und hat sich damit schon weit aus dem Fenster gelehnt. Mit geheimdienstlichen Informationen so offen umzugehen, verdient zumindest Anerkennung. Nach vielen Wochen wissen wir aber immer noch nicht, was verbirgt sich hinter PRISM. Wie lange arbeiten US-Geheimdienste schon mit deutschen Daten, abgefangen auf deutschem Boden und auf welcher Grundlage? Das bleibt weiter der eigentliche Skandal. Das müssen die viel zitierten amerikanischen Freunde endlich begreifen. Sonst ist das Tischtuch ganz zerrissen. Ronald Pofalla hat zugesichert, diese wichtigste Antwort schnell zu liefern. Und offenbar hat Thomas Oppermann von der SPD, der den Druck im Kessel in den letzten Tagen kräftig angeheizt hat, das auch kapiert. Nicht anders ist sein Satz zu verstehen, es habe den Anschein, als würde sich die Regierung um Aufklärung bemühen. Honig für den Wahlkampf wird die SPD aus dieser Geschichte nicht mehr saugen können. Was wir aber jetzt brauchen, ist eine Debatte darüber, ob das parlamentarische Kontrollgremium seiner so wichtigen Arbeit überhaupt gerecht werden kann. Ganze 11 Abgeordnete wollen das alles, was wir nur bruchstückhaft erfahren haben, kontrollieren und einordnen? Niemals. Jetzt kehrt hoffentlich die Sachlichkeit ein, die dem Thema gerecht wird. Und dann wird auch der Vorschlag der CDU, einen Geheimdienstkoordinator vom Parlament einsetzen zu lassen, Wirklichkeit. Dann ist der Bundestag in Zukunft vielleicht klüger und weiß ein bisschen mehr.
Volker Schaffranke kommentierte den Auftritt von Kanzleramtschef Pofalla vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zu unserem nächsten Beitrag und damit zu einem Überraschungscoup in der Zeitungsbranche mit möglicherweise weitreichenden Folgen. Die Funke Mediengruppe in Essen, also der ehemalige Watz-Konzern, will 2 Regionalzeitungen sowie die Frauen- und Programmzeitschriften des Axel Springer Verlags kaufen. Aus Essen Dirk Biernoth.
Für 920 Millionen Euro geht das Geschäft über die Bühne. Bekannte Regionalzeitungen wie das Hamburger Abendblatt und die Berliner Morgenpost sollen von 2014 an den Besitzer wechseln. Außerdem übernimmt die Funke Mediengruppe die TV-Zeitschriften Hör zu, TV Digital, Funkuhr, Bildwoche und TV Neu sowie die Frauenmagazine Bild der Frau und Frau von heute. Nur das Kartellamt muss der für den 1. Januar 2014 geplanten Übernahme noch zustimmen. Selbst Medienexperten sind von dem Verkauf überrascht. Horst Röper vom Formatinstitut in Dortmund hielt das bis gestern nicht für möglich.
Deals in dieser Kategorie, also mit einem Gesamtvolumen von annähernd 1 Milliarde Euro, das erlebt man nicht alle Tage. Das ist schon überraschend, dass es zu einem so großen Deal kommt, speziell bei dem Käufer Watz-Gruppe, denn diese Gruppe hatte ja zuletzt eben auch wirtschaftliche Probleme.
Tatsächlich hatte die Funke Mediengruppe in letzter Zeit vor allem mit Redaktionsschließungen Schlagzeilen gemacht, wie in Dortmund bei der Westfälischen Rundschau zum Beispiel. Doch Röper erkennt gerade darin die Strategie des ehemaligen Watz-Konzerns. Er vermutet, dass die Essener Mediengruppe Geld gebraucht habe, um das Geschäft zu finanzieren. Die Funke Mediengruppe äußert sich dazu nicht. Geschäftsführer Thomas Ziegler lehnt jedes Interview ab. Er äußert sich nur schriftlich zur geplanten Übernahme.
Wir müssen unsere Kräfte bündeln, denn der Medienmarkt stellt uns vor anspruchsvolle Aufgaben. Für unser Haus eröffnen sich neue Perspektiven im Print- und im Online-Bereich. Hiermit erschließt sich für uns ein großes Potenzial, um neue Wege etwa in der intelligenten Verzahnung beider Welten zu gehen.
Die Zeitungskrise führt also offenbar zu der ungewöhnlichen Allianz der beiden Verlagshäuser. Finanziell kommt die Axel Springer AG den Essenern übrigens entgegen. Die Funke Mediengruppe muss erst in einem Jahr die erste Rate von 660 Millionen Euro zahlen. Die restlichen 260 Millionen Euro leiht ihnen der Springer Verlag über mehrere Jahre. Das wiederum zeigt, wie eilig es Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner hat, die Titel loszuwerden. Trotzdem betont er, wie schwer die Entscheidung gefallen sei, die traditionsreichen Marken zu verkaufen. Man sei sich jedoch sicher, sicher, dass die Zeitungen und Zeitschriften sowie deren Mitarbeiter bei der Funke Mediengruppe besser aufgehoben seien. Daran haben sowohl Medienexperte Röper als auch der Deutsche Journalistenverband DJV erhebliche Zweifel. Die Funke Mediengruppe sei berüchtigt für harte Einsparungen zulasten des Qualitätsjournalismus, sagt DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken. Er lehnt die Übernahme strikt ab. Auch der Dortmunder Medienexperte Röper hält es für möglich, dass am Ende Zeitungsredakteure ihren Job verlieren.
Klar wird man beim Watz-Konzern versuchen, auch redaktionelle Synergien zu erschließen. Das geht zweifellos bei den Korrespondenten, da wird man das auch durchsetzen. Ich denke mal nicht, dass nun komplett das Hamburger Abendblatt von Essen aus bespielt werden wird. Das würde das Blatt am Hamburger Markt sicherlich nicht verkraften.
Doch der überregionale Mantelteil der Regionalzeitung könnte durchaus von der Essener Watz-Redaktion zugeliefert werden. Völlig offen ist auch, ob die Redaktionen der 5 Fernseh- und 2 Frauenzeitschriften in Hamburg bleiben werden. Die Funke Mediengruppe betreibt mit ihrer Tochter, dem Gong Verlag, bereits einen Zeitschriftenstandort in München. Auch hier könnte der Konzern Redaktionen zusammenlegen und Stellen streichen. Die Axel Springer AG will sich künftig um ihre Kernmarken Bild und Die Welt sowie schwerpunktmäßig ums Internetgeschäft kümmern. Zur Vermarktung von Anzeigen und zum Vertrieb der Medientitel wollen die Berliner dabei eng mit der Funke Mediengruppe zusammenarbeiten. Dafür sollen 2 Gesellschaften gegründet werden, die sich eigens um diese Bereiche kümmern. Die Medienvielfalt in Deutschland wird durch die Übernahme wieder mal ein Stück kleiner. Der Medienstandort Hamburg bekommt nach dem endgültigen Rückzug der Axel Springer AG Risse.
In Spanien herrscht große Trauer einen Tag nach dem schweren Zugunglück. 80 Menschen starben, viele weitere wurden verletzt, als gestern ein Hochgeschwindigkeitszug in der Nähe von Santiago de Compostela aus den Schienen sprang. Aus Madrid, Susanne Heberer.
Wir sind entgleist, was können wir tun? Einer der Lokführer in dem spanischen Unglückszug soll diese Worte in einem Gespräch mit seinen Vorgesetzten immer wieder in sein Handy gerufen haben. Was genau in den letzten Minuten geschah, bevor der Schnellzug aus Madrid letzte Nacht entgleiste, soll nun die Untersuchung der sogenannten Blackbox ergeben. Allerdings räumte einer der beiden Lokführer, die wie durch ein Wunder überlebten, inzwischen ein, viel zu schnell gefahren zu sein. Erlaubt waren maximal 80 Stundenkilometer in der engen Kurve. Der Zug soll bei Tempo 190 in die Kurve gerast sein. Ein Augenzeuge. Es gab einen furchtbaren Knall und dann flogen Fenster und Scheiben raus und die Waggons durcheinander. Ich kann nicht sagen, wie schnell der Zug fuhr, aber es war sehr schnell. Normalerweise fahren die hier höchstens 60. Manchmal kommt es einem so vor, als halten sie fast an. Gestern Abend gegen 8:45 war der Schnellzug von Madrid kurz vor dem Bahnhof von Santiago de Compostela aus der Kurve geflogen. Der vollbesetzte Zug wurde auseinandergerissen und sprang aus den Schienen. Einige Waggons prallten an eine Mauer und stürzten um, andere verkeilten sich ineinander. Ein Waggon flog sogar über die 5 Meter hohe Mauer hinweg auf die Straße. Leute versuchten rauszuklettern. Ich sah ungefähr 40 Leute in dem Zug. Sie riefen um Hilfe. Kinder suchten ihre Eltern. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Es war schrecklich. Der Unglückszug gehörte zur Gruppe der Alvia-Schnellzüge und war erst seit letztem Jahr in Betrieb. Diese Züge sind eine Besonderheit der spanischen Eisenbahn, denn sie können ohne großen Aufwand zwischen den verschiedenen Spurbreiten in Spanien wechseln. Ministerpräsident Rajoy besuchte am Mittag die Verletzten und ihre Angehörigen im Krankenhaus von Santiago de Compostela. Viele befinden sich noch in kritischem Zustand. Es sollen auch Amerikaner und Briten unter ihnen sein. Rajoy drückte sein Beileid aus und bedankte sich bewegt bei den vielen Helfern, den Professionellen und denen aus der Nachbarschaft. Es gab so viele Leute, die sofort geholfen haben, die Decken und andere Sachen gebracht haben, die getröstet haben, Blut gespendet haben, einfach alles getan haben, was in ihrer Macht stand. Und ich denke, man muss ihnen sehr dankbar sein. Der spanische Ministerpräsident rief eine 3-tägige Staatstrauer aus. Die Katastrophe ereignete sich am Vorabend des großen Jakobsfestes, das jedes Jahr am 25. Juli in der berühmten Pilgerstadt gefeiert wird. Das Fest wurde umgehend abgesagt. Die mittlerweile 80 Toten des verheerendsten Zugunglücks in Spanien seit 1944 konnten noch nicht identifiziert werden. Ob auch Deutsche bei dem Zugunglück ihr Leben verloren, ist noch nicht bekannt.
Menschenrechte zählen in Russlands Regierung nicht viel, jedenfalls nicht, wenn es um regimekritische Bürger geht. Die werden dann schnell unter einem Vorwand vor Gericht gestellt, abgeurteilt und weit weg von Moskau inhaftiert. Der berühmteste Häftling ist wohl Mikhail Khodorkovsky. Der frühere Milliardär und Kritiker von Wladimir Putin ist seit 8 Jahren in einem Straflager, verurteilt wegen Betrugs, Diebstahls und Geldwäsche. Der Fall wurde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt. Im Kern ging es um die Frage, ob Khodorkovsky nicht doch aus politischen Gründen verurteilt wurde. Heute nun haben die Straßburger Richter entschieden. Markus Sambale über das Urteil und die Reaktionen in Moskau.
Ja, es habe eine Reihe von Rechtsverletzungen gegeben, urteilte das Gericht in Straßburg. Aber nein, dass der Khodorkovsky-Prozess insgesamt politisch gewesen sei, dafür gebe es keine Beweise. Für die Mutter von Michail Khodorkovsky ist das ein Skandal. Nur wer blind und taub sei, könne das behaupten. Es sei doch offensichtlich, dass alle Verfahren gegen ihren Sohn politisch gesteuert gewesen seien, weil der ein erbitterter Putin-Gegner sei. Die Anwältin von Michail Khodorkovsky, dem früheren Ölmanager und einst reichsten Mann Russlands, zeigte sich nicht überrascht. In einem Interview des regierungskritischen Senders Echo Moskwi sagte Karina Maskalenko: Es ist das passiert, was wir erwartet haben. Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass das Recht auf ein faires Verfahren grob verletzt wurde. Warum das wichtig ist? Weil das oberste russische Gericht daraufhin schon mehrfach verlangt hat, dass Urteile aufgehoben werden müssen. Wenn die Straßburger Richter ein Urteil sprechen, erst recht, wenn es um Michail Khodorkovsky geht, dann hört man in Russland genau hin. Denn der Gerichtshof für Menschenrechte gehört zu den wenigen Institutionen, die von außen Einfluss auf das Land nehmen können. Russland hat sich mit dem Beitritt zum Europarat 1996 selbst dazu verpflichtet, die Urteile des Gerichts in Straßburg zu akzeptieren. Die kremltreue Partei Geeintes Russland, die dem Europarat in jüngster Zeit zunehmend skeptisch begegnet, kann mit dem heutigen sowohl als auch Urteil leben, wie der Abgeordnete Jewgeni Fjodorow erklärte. Ich bin froh, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte so entschieden hat, obwohl das Gericht politisch handelt und antirussisch eingestellt ist. Seine Entscheidungen sollen Druck auf Russland ausüben, um das Kommando über die russische Justiz zu übernehmen. Mit dieser Entscheidung wird aber anerkannt, dass Russland in der Rechtsprechung souverän ist. Michail Fedotow, der dem Menschenrechtsrat beim Präsidenten vorsteht, verlangte, die russische Justiz müsse auf die genannten Verfahrensfehler eingehen. Das Straßburger Gericht hatte unter anderem kritisiert, dass Khodorkovsky in ein Gefängnis tausende Kilometer von seiner Familie entfernt gebracht wurde. Der eine hält den ersten Prozess gegen Khodorkovsky für politisch, der andere hält ihn für nicht politisch. Der Europäische Gerichtshof hat dazu Stellung genommen. Damit ist der Fall abgeschlossen. Aber in weiteren Punkten wurde der Klage stattgegeben. Darauf müssen unsere Gerichte jetzt entsprechend reagieren. Kritiker bemängeln allerdings, dass nach den Straßburger Urteilen jedes Mal derselbe Reflex einsetze. Russland zahle ohne großen Protest ein paar tausend Euro Entschädigung, kündige Konsequenzen im Justizsystem an und dann bleibe doch für die Betroffenen alles beim Alten. Auch an Khodorkovskys Inhaftierung wird die Straßburger Entscheidung nichts ändern.
Julian Assange sitzt seit mehr als einem Jahr in London fest, in der Botschaft Ecuadors. Nun will der Australier, der WikiLeaks mitbegründet hat, in seiner Heimat bei den Parlamentswahlen antreten, mit seiner eigenen Partei. Wie das gehen soll, ist aber noch nicht klar. Näheres von Udo Schmidt.
Julian Assange selber stellt sich im australischen Bundesstaat Victoria zur Wahl. Der Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks hält sich seit über einem Jahr in der Botschaft Ecuadors in London auf. Assange droht in den USA eine langjährige Gefängnisstrafe wegen Geheimnisverrats. Ecuador hatte ihm Asyl gewährt. Julian Assange schaltete sich zur Gründungsversammlung seiner Partei in Melbourne per Video zu. Greg Barnes leitet die nun beginnende Wahlkampagne. Julian hat als Kandidat aus Großbritannien gesprochen und er wird das sicher wieder tun. Wie und ob Assange selber nach Australien kommen kann, zumindest wenn er gewählt sein sollte, ist noch völlig unklar. Die Grundwerte der WikiLeaks-Partei, so Greg Barnes, seien Transparenz, Verantwortung und Gerechtigkeit. Die Geheimniskrämerei der etablierten Politiker müsse ein Ende haben.
I think Australia is looking for, and Australians are looking for, a political force which...
Ich denke, die Australier warten auf eine Kraft, die zwischen den etablierten Parteien auf der einen Seite und den Grünen auf der anderen Seite steht. Unterstützung erhält Julian Assange von seinem Vater John Shipton. Gerechtigkeit ist sehr wichtig derzeit, besonders wenn Sie sehen, was der US-Geheimdienst veranstaltet hat mit dem Ausspionieren privater E-Mails und privater Telefongespräche. 7 Kandidaten sollen bei der kommenden Wahl in den Bundesstaaten Victoria, New South Wales und Western Australia antreten, Journalisten und Menschenrechtler. Assange griff in seinem Videoauftritt auch die australische Flüchtlingspolitik an. Premier Kevin Rudd hatte vor einer Woche angekündigt, keine sogenannten Boat People, Asylsuchende, die per Boot Australien erreichen, mehr ins Land zu lassen, sondern sie stattdessen nach Papua-Neuguinea zu schicken. Assange will mit seiner Partei für die Offenlegung eines entsprechenden Abkommens mit Papua-Neuguinea sorgen. In Australien wird zwischen September und November gewählt. Der jetzige Premier Kevin Rudd von der Labour-Partei ist erst seit wenigen Wochen im Amt. Seine Vorgängerin Julia Gillard war wegen extrem schlechter Umfragewerte von der eigenen Partei gestürzt worden.
Der Papst in Brasilien. Und einmal mehr geht Franziskus zu den Menschen, die am äußersten Rand der Gesellschaft stehen. Gestern war er in einem Krankenhaus bei Drogenabhängigen. Heute war der Papst in einer Armensiedlung, einer Favela in Rio de Janeiro. Tillmann Kleinjung berichtet.
Es ist ein Besuch am Rand der Gesellschaft. Auf dem Fußballplatz der Favela Virginia hält der Papst eine Rede, in der viel Herzblut und auch Zorn steckt, über die Gleichgültigkeit, mit der eine Gesellschaft das Elend an ihrem Rand ignoriert. Einer von 5 Bürgern in Rio lebt in einer Favela. Niemand könne gegenüber den Ungleichheiten, die weiterhin in der Welt bestehen, gefühllos bleiben, sagt Franziskus und richtet einen Appell an diejenigen, die mehr Ressourcen besitzen, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Eine Gesellschaft, die einen Teil von sich ausgrenze, könne nie in Frieden leben, warnt der Papst in dem Elendsviertel und denkt dabei auch an die jungen Menschen, die in den letzten Wochen in Rio zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind, um für ihre Zukunft zu demonstrieren. Er verstehe ihre Enttäuschung über Korruption und Egoismus bei den Verantwortungsträgern. Direkt an die Jugendlichen gewandt, sagt er, verzagt niemals, verliert nicht die Zuversicht, lasst nicht zu, dass die Hoffnung erlischt. Der nächste Programmpunkt bei dieser Papstreise ist ein Heimspiel. In der Kathedrale von Rio trifft sich der Papst aus Argentinien mit Jugendlichen aus seinem Heimatland. Später am Abend wird Franziskus mit allen Weltjugendtagsteilnehmern an der Copacabana ein großes Willkommensfest feiern.
Er gilt als das wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft, der IFO-Index. Regelmäßig wird er vom Münchner IFO-Institut erstellt und der aktuelle Bericht zur Lage der Unternehmen zeigt, es geht aufwärts. Einzelheiten von Ulla Föhmer.
Britische Wirtschaft nimmt Fahrt auf. Verbrauchervertrauen in Italien überraschend verbessert. Baugeschäft in Deutschland zieht weiter an. Diese Meldungen aus der Wirtschaft von heute untermauern den aktuellen Befund des Münchner IFO-Instituts. Es befragt jeden Monat 7.000 Unternehmen nach ihrer Einschätzung der aktuellen Lage. Zum 3. Mal in Folge ist dieses Stimmungsbarometer jetzt gestiegen. Und das wird als Beweis dafür gewertet, dass die Wirtschaft Tritt gefasst hat. Gestützt wird diese Prognose auch durch eine Befragung von Einkaufsmanagern, die gestern publik wurde. Danach wächst die Privatwirtschaft zum ersten Mal seit 1,5 Jahren wieder. Es geht also aufwärts mit der Konjunktur. Jetzt wird alles das aufgeholt, was am Jahresanfang wegen des schlechten Wetters aufgeschoben werden musste. Am Bau zum Beispiel, wo die Arbeiten monatelang still lagen, aber auch im Einzelhandel, wo momentan das Geschäft mit Sport- und Campingartikeln in Baumärkten und mit Getränken geradezu brummt. Allerdings warnen die Wirtschaftsforscher aus München vor allzu großem Optimismus. Sie sprechen von wenigen Wolken am Konjunkturhimmel. Deutschland bleibt im Euro-Raum nach wie vor der wirtschaftliche Musterknabe. Den wichtigsten Geschäftspartnern geht es immer noch schlecht. Italien steckt in der tiefsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg und in Frankreich erwartet die Regierung für das laufende Jahr gerade mal 0,1% Wachstum. Außerdem könnte die Euro-Krise für weitere konjunkturelle Rückschläge sorgen. Und schließlich bereitet der deutschen Exportwirtschaft auch das nachlassende Wachstum in China Sorgen.
Und wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Richard Wagner wurde in diesem Jahr ja schon viel gefeiert. Schließlich ist sein 200. Geburtstag. Heute aber ist für Wagner-Anhänger der eigentliche Festtag, denn die Festspiele haben begonnen auf dem grünen Hügel in Bayreuth mit viel Prominenz und viel Musik.
Zu den Klängen einer Fanfare aus dem Fliegenden Holländer, live gespielt auf dem Balkon des Festspielhauses, die es hier statt einer Pausenklingel gibt, strömen die Premierengäste durchs Portal. Hunderte von Schaulustige stehen hinter den Absperrungen und betrachten das Defilé der Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur auf dem roten Teppich. Den meisten Applaus erhielt Bundespräsident Joachim Gauck mit Lebensgefährtin Daniela Schad in einem royalblauen Kleid. Unter den Roben der weiblichen Premierengäste dominieren die Farben Rot, Blau und Violett. Familienministerin Christina Schröder trug ein schulterfreies Abendkleid in Rot, Filmschauspielerin Veronika Ferres ein tief dekolletiertes Kleid in Violett und Bundeskanzlerin Angela Merkel Rock und Bläser in sommerlichem Hellblau. Die Kanzlerin ist Stammgast in Bayreuth und hat diese Inszenierung des Fliegenden Holländers schon gesehen.
Ach, das ist immer wieder schön und neu und man hat ja auch immer wieder andere Assoziationen. Also insofern freue ich mich. Der Dirigent ist Thielemann. Das wird auch eine sehr, sehr gute Musik werden. Und die Inszenierung hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich freue mich.
Übertragen wird diese Premiere erstmals live in rund 150 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz und am Abend dann zeitversetzt im ersten deutschen Fernsehen. Das sei im Sinne ihres Urgroßvaters Richard Wagner, der die Festspiele für alle zugänglich machen wollte, sagt Festspielleiterin Katharina Wagner und sorgt außerdem für Nachwuchspflege.
Es ist sicherlich so, dass viele sagen, das kann ich mir jetzt unkompliziert angucken, ich schaue mir das an und wenn sie Gefallen dran finden, freuen wir uns, wenn sie uns dazu künftiges Publikum werden. Und andererseits haben wir hier natürlich Leute, die heute keine Karte bekommen haben und sehr froh sind, dass sie live dabei sein können. Das ist dann trotzdem immer auch noch ein Gefühl, wenn es eine Live-Sendung ist, dass man sozusagen wirklich tatsächlich mitbekommt, was hier oben gerade passiert.
Mit Spannung erwartet wird aber weniger die bereits bekannte Inszenierung des Fliegenden Holländers heute, sondern die Neuinszenierung des Ring des Nibelungen, die morgen mit dem Rheingold startet. Schauspielregisseur Frank Kastorf, langjähriger Leiter der Berliner Volksbühne, hat im Opernfach wenig Erfahrung und interessiert sich mehr für Rockmusik als für Klassik. Wie viele andere Menschen auch, denkt er bei Wagners Walkürenritt an eine Filmsequenz aus Coppolas Apokalypse Now, in dem amerikanische Kampfhubschrauber Vietnamesen bombardieren, hat sich aber mittlerweile in den Klangkosmos des Rings hineingearbeitet.
Ansonsten finde ich diese Musik eben von einer schlagenden Modernität. Die ist nicht modisch, aber sie hat das Schöne, das Wiedererkennbare. Ja? Also was verkommen ist zum Leitmotivisch und wo sich jeder Friseurlehrling freut. Jetzt habe ich es verstanden, es taucht wieder auf. Es ist das Leitmotiv, aber es kommt jedes Mal in einer anderen, bösartigen oder liebenswerten Form. Es ist deshalb, glaube ich, auch so der Grundstock, warum Wagners Musik so stark die Hollywood-Filmmusik beeinflusst hat.
Frank Kastorf erzählt die berühmte Operntetralogie nicht nur als einen Kampf um Macht und Gold, sondern auch als Kampf ums Erdöl, weshalb unter anderem eine texanische Tankstelle, die Ölmetropole Baku und der Berliner Alexanderplatz auf die Bühne gebracht werden.
Dirk Kruse war das über die Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich sage herzlichen Dank für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.